Gott, ich möchte auch noch einmal beten für dein Wort, dass du mir die Wörter zur Predigt gibst, dass ja, es eine gesegnete Zeit wird, dass wir gut dein Wort hören. Und ja, deshalb möchte ich das in deine Hand geben, diese Predigt. Das bitte ich in deinem allmächtigen Namen, Jesus. Amen. Ich habe heute als Thema Gott vollständig dienen, und der Heilige Geist hat unabhängig von Cindy jetzt mit uns beiden heute die gleiche Bibelstelle gegeben. Ich weiß auch nicht, Gott macht das irgendwie so, aber das, was ich jetzt lesen wollte, hat Cindy eben vorgelesen. Wir haben es nicht abgesprochen. So, Gott hat uns wohl inspiriert, dass diese Bibelstelle heute irgendwie an der Tagesordnung ist, besonders wichtig. Deshalb lesen wir nochmal zur Einleitung Markus 12, Vers 28 bis 34. Ich habe dann noch ein paar andere Anmerkungen dazu. Aber wir lesen es trotzdem noch einmal so zum Erinnern. Markus 12, Vers 28 bis 34. Und einer der Schriftgelehrten kam zu Jesus, der ihnen zugehört hatte, und sie miteinander stritten. Und er erkannte, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das erste Gebot von allen? Jesus antwortete ihm: Das erste von allen Geboten ist: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sagte zu ihm: Richtig, Meister, du hast der Wahrheit entsprechend geantwortet, denn es ist ein Gott und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben von ganzem Herzen und aus ganzem Verständnis und von ganzer Seele und mit aller Kraft, und seinen Nächsten zu lieben wie dich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Opfer. Als Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Da wagte es niemand mehr, ihn zu fragen. Ja, hier geht es im Prinzip um die zwei Gebote: einmal Gott mit aller Kraft, von ganzem Herzen und so weiter zu lieben und seinen Nächsten zu lieben. Und ich möchte mich heute auf die Liebe zu Gott, also Gott zu dienen, heute mal einmal vertiefen. Und hier geht es halt um eine ziemliche Perfektion, Gott halt von ganzem Herzen zu lieben. Und ja, wir sind nicht perfekt. Wir wissen, dass wir nicht perfekt sind. Nur Jesus hat das perfekte Opfer gebracht. Wir haben alle vor Gott versagt. Wir sind nicht die Guten, wir sind nicht die Besseren. Aber wir möchten unseren Glauben und unseren Gottesdienst, soweit wie es irgendwie möglich ist, zur Perfektion bringen. Sofern das irgendwie mit uns Menschen möglich ist. Gott hilft uns ja dabei. Aber wir sind halt nicht perfekt. Das müssen wir gleich wissen. Aber es ist so eine Sache, welche Priorität das einfach hat, so Gott oder Gott in dieser Perfektion einfach zu suchen. Hier in Deutschland muss ich wirklich sagen, es ist traurig, so eine Sache zu sehen, dass wir Gott häufig nur sehr oberflächlich dienen. Ne? Ein wenig hier und da, das wird schon reichen. Sonntags gehen wir eine Stunde in den Gottesdienst, das ist gut fürs Gewissen, und vielleicht beten wir auch mal vor dem Essen oder was weiß ich. Sehnen uns häufig nach Unterhaltung im Gottesdienst, legen da vielleicht mehr Wert drauf wie aufs Gebet und Gott wirklich zu suchen. So beten und fasten, solche Dinge sind oft nicht so besonders populär. Und das ist so ein bisschen so eine Schwierigkeit, die ich vor allem so in Deutschland sehe, wenn ich so mit Südamerika vergleiche, so in Peru, wo sie halt anders vorgehen, wo sie vielleicht auch eine andere Kultur haben, aber wenn man jetzt so in Peru, wie dort einige Geschwister, wie die sich hingeben, also was ich dort so erlebt habe, das ist schon ziemlich krass. Die machen also 6-mal die Woche Gottesdienst, außer montags, also immer dienstags bis freitags, dann so abends, dann vielleicht samstags so tagsüber so ein Fastengebet und dann noch sonntags ihren Gottesdienst. Und montags ist dann mal frei, da haben dann auch die Pastoren mal einen Tag frei und da wird jeden Tag irgendwas gepredigt, es wird jeden Tag gesungen, gebetet. Das ist echt total krass, so die Männer, die kommen halt mit Krawatte und mit guten Schuhen und also man zieht sich richtig gut an, die Frauen so mit Kleider oder Röcken und also da muss alles und es muss auch perfekt sauber sein, also es wird vor und nach dem Gottesdienst nochmal durchgekehrt durch den Raum, alles muss sehr, sehr ordentlich sein, legen sie teilweise sehr, sehr viel Wert drauf, also habe ich sehr Respekt vor. Vielleicht ist das auch manchmal auch vielleicht andere Kultur, dass sie das so sehr, sehr ernst alles nehmen. Aber da sollten wir uns so eine kleine Scheibe mal so von abschneiden. Ist so. Wir haben vielleicht viel mehr Programm hier, sind vielleicht mehr unterwegs für die Arbeit und was weiß ich. Aber eben so diese Einstellung, so dass Gott so im Mittelpunkt steht vom Leben und dass wir uns so hingeben, dass wir so in diese Perfektion für Gottesdienst gehen, da können wir uns wirklich was Gutes abgucken. Ich möchte jetzt mal ein bisschen erzählen. Ne? Wir haben jetzt ja so einen Urlaub gemacht, ne? Gott hat uns gesegnet damit. Letztes Jahr im Herbst war ich sehr viel in Arbeitseinsätzen. Ihr erinnert euch noch, wo ich mal irgendwann direkt aus Tschechien sonntags morgens kam, gar nicht geschlafen hatte, weil wir Nachtschicht machen, aber ich wollte den Gottesdienst nicht ausfallen lassen, als Cindy auch unterwegs war, wo ich dann gesagt habe, nein, das schaffe ich irgendwie hier hinzukommen am Sonntagmorgen. Und Gott hat uns halt auch so gesegnet, dass wir auch so als Familie mal einen Urlaub machen konnten und wir haben jetzt eine Tour mit so einem AIDA-Schiff gemacht. War eine ganz schöne Sache, vielleicht, wie will man sagen, oder eine schöne Nebensache. Gott ist wichtiger, das müssen wir immer wissen, ne? So ein Urlaub ersetzt nie irgendwie unser Lebensziel. Leider sieht man das so viel in Deutschland, ne? Wie einige auf ihren Jahresurlaub hin leben und dann ganz traurig sind, wenn es zu Ende geht. So geht es mir nicht, das geht weiter, wir wollen ja weiterkommen und wir haben das jetzt auch im Winter gemacht, weil ich so spüre, dieses Jahr sollten wir den Sommer so einigermaßen frei halten, denn ich glaube, Gott wird viele Dinge vorhaben, so es wird viel geschehen mit Mission Berlin und auch hier, wer weiß, was Gott vorhat, im Sommer können wir wieder mehr rausgehen. Deshalb haben wir das jetzt so in den Winterferien gemacht. Aber bei dieser Schifffahrt sind mir einige Dinge so aufgefallen, wo man auch so Beispiele geben kann. Jesus hat ja vielen Gleichnissen gelehrt und ich möchte das so ein bisschen mal über so eine Schifffahrt machen. So, und so der Zustand, wie teilweise so Gottes Gemeinde ist, ne, soll eigentlich in dieser Heiligkeit leben und vieles ist so oberflächlich. Wenn ich mir jetzt mal vorstelle, auf dem Schiff wird jetzt einfach mal die ganze Besatzung ausgetauscht und das macht jetzt nicht mehr diese Crew, die da bei AIDA angestellt ist, sondern das macht jetzt mal Gemeinde. So, wir als Gemeinde haben jetzt oder so die Aufgabe, so ein Schiff zu betreiben und zu fahren. Da merken wir, wenn wir das jetzt machen würden, wir bräuchten halt eine gewisse Perfektion, so ein Schiff überhaupt zu betreiben und zu fahren. So ein Schiff zu fahren, das ist bestimmt nicht so ganz einfach. Ich kenne mich da nicht so mit aus. Ich sage gleich, ich könnte das nicht. Ich habe mir nur mal so das Anlegen angeguckt, so wie man da genau treffen muss, um da wirklich nachher dort zu sein, wo man hin möchte. So ein Schiff steuert man nicht über Adhäsion, wie vielleicht ein Auto. Ein Autofahren, das kann man noch recht gut lernen, wenn man lenkt und das reagiert sofort darauf. So ein Schiff, ich denke, wenn man da irgendwo Schub in eine Richtung geht, dann reagiert es ein bisschen anders, es reagiert zeitverzögert. Und wenn man dann halt das Schiff drehen und irgendwie da anlegen möchte, das muss man einfach genau treffen. Und wenn jemand da irgendwie völlig unkontrolliert so die Steuerung übernimmt, ach, ich probiere das mal so zu lenken, kenne mich da aber nicht so richtig mit aus, das würde sehr schnell, glaube ich, für alle ziemlich gefährlich werden. Und auch so eine Sache auf so einem Schiff, da herrscht auch so eine Hierarchie, wie es auch in Gottes Reich ist. Ne? So, wenn es auf so einem Schiff keinen Kapitän gibt, der irgendwie diesen ganzen Schiffsbetrieb leitet, dann geht das auch irgendwie nicht gut. Ne? Wenn jeder so sagt, doch, ja, das Schiff hat hier ja einige Megawatt Antriebsleistung, das wird schon, wenn ich da mal Schub gebe, dann wird das schon irgendwo hinfahren und lenken, das geht bestimmt auch. Wenn jeder irgendwas macht und alles so durcheinander gebracht wird, wird es auch sehr gefährlich. Und auch wenn so Aktivitäten nicht angesprochen werden, ne, so abgesprochen werden, dann gibt es auch so überhaupt keinen Zusammenhalt. Ne? So der Kapitän, der hat auch manchmal so Durchsagen gemacht und so erklärt, wie das geht. So, wir werden gleich ablegen und ich habe dem Maschinisten schon Bescheid gesagt, dug jetzt die Antriebe am Bug gestartet werden müssen, damit wir jetzt ablegen können und wirklich das Schiff hier richtig aus dem Hafen raus manövrieren können. So, da wird das einfach abgesprochen und jeder muss da irgendwie mitmachen, um das Schiff zu fahren. Und so stelle ich mir auch irgendwie Gemeinde vor. Ne? Wir müssen uns von Gott leiten lassen, wir müssen zusammenhalten, wir müssen eine geistige Einheit sein, damit das alles so funktioniert. Damit wir halt gemeinsam das Ziel, was Gott mit uns vorhat, erreichen können. Dass es nicht Streit gibt, dass die Richtung klar ist, dass das sicher geht, dass wir das, was Gott mit uns vorhat, erreichen können, nämlich der ganzen Welt das Evangelium zu bringen. Das ist eine sehr große Aufgabe. Guck mal, auf so einem Schiff sind vielleicht ein paar tausend Menschen, aber auf der Welt sind wir mittlerweile Milliarden, die das Evangelium kennenlernen müssen. Deshalb möchte ich mal diesen Vergleich erstellen. Und ja, beim Schiff, da gibt es halt auch einige Hilfsmittel, um so ein Schiff sicher zu fahren. Ich habe ja auch schon mal über Fluglotsen sogar gepredigt, da habe ich mich da so dran erinnert, wie das hier in Leipzig ist, als wir Gäste hatten, wie halt in dieser Perfektion hier am Flughafen die Pakete und die Luftfracht in die ganze Welt geschickt wird, dass möglichst morgen schon irgendwo was ankommt, was dringend gebraucht wird. So, und es gibt halt Hilfen auf so einem Schiff, da komme ich gleich nochmal ein bisschen zu, aber ich möchte jetzt erstmal ein bisschen wieder über Gemeinde sprechen. Und Gott gibt uns seinen Heiligen Geist und der hilft uns, das lesen wir mal einmal in Johannes 14, Vers 26, Johannes 14, Vers 26, eigentlich auch eine sehr interessante Bibelstelle. Johannes 14, 26, aber der Tröster, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. So, was macht der Heilige Geist? Er lehrt uns, aber er erinnert uns auch nochmal so daran, was hier drin steht. Ich fand das sehr, sehr spannend, als ich ganz neu im Glauben war und die Bibel jetzt noch nicht so viel kannte, aber einmal hat Gott mich benutzt, um etwas zu erklären und ich bin nur ins Gebet gegangen und dann hat Gott mir eine Bibelstelle gesagt, ich wusste damals noch gar nicht, dass das in der Bibel steht, habe das einfach so gesagt. Da ging es darum, ob man errettet ist, wenn man einmal Jesus angenommen hat, ob dieses gilt, einmal errettet, immer errettet, ob man auch aus dem Glauben wieder rausfallen kann. Und ich war noch recht neu, kannte das alles noch nicht. Und dann hat der Heilige Geist zu mir gesprochen in dieser Diskussion: Bleibet in mir und ich bleibe in euch. Und ein paar Tage später habe ich nochmal im Johannesevangelium gelesen und fand das so interessant, dass der Heilige Geist mir genau das Wort gegeben hat, was halt in der Bibel steht. 1:1. So, fand ich sehr spannend. Jetzt weiß ich, ja, der Heilige Geist gibt durchaus die Bibelstellen. Damals war ich ja ganz neu, da habe ich noch nicht Predigten vorbereitet oder so. War ich da überhaupt schon getauft? Ja, ich glaube schon zu der Zeit, wo mal dieses Gespräch war und diese Diskussion und ich irgendwie gespürt habe, das führt zu nichts Gutem, wenn wir so weiter diskutieren, sondern wir müssen wirklich Gott fragen, was er dazu meint. Und natürlich kann man aus dem Glauben wieder rausfallen, wenn man mit Absicht sündigt, und Jesus hat uns gesagt, wir müssen mit ihm verbunden bleiben. Ja, in der Technik nennt man so etwas auch Redundanz, ne? So, ich bin mal wieder bei Flugzeugen oder Schiffen, alle Systeme, die halt absolut für den Betrieb wichtig sind, und wenn sie ausfallen, wo es gefährlich werden kann, die sind halt bei einem Schiff oder so bei einem Flugzeug doppelt vorhanden. Zum Beispiel hat ein Flugzeug, so ein Verkehrsflugzeug, immer zwei Triebwerke, und wir wissen auch, mit einem Triebwerk bleibt das Flugzeug noch manövrierfähig. Das kann auch mit einem Triebwerk noch in der Luft bleiben und auch noch sicher landen. So, und bei einem Schiff ist es genauso. Da sind auch alle Motoren doppelt vorhanden. Oder wieder beim Flugzeug die ganze Steuerhydraulik und so. Das ist auch alles doppelt vorhanden, dass wenn ein System ausfällt, dass man halt noch lenken kann. Und Gott macht das auch so. Wenn wir hier nicht so alles ganz kapiert haben oder mal so das Wissen ausfällt oder wir vielleicht dann doch mal nicht so ganz genau in der Bibel gelesen haben, dann hilft Gott nochmal redundant mit seinem Heiligen Geist nach. Vielleicht rede ich etwas zu technisch, aber ich predige ja gerne aus verschiedenen Gesichtspunkten, und du bist ja auch Ingenieur, und so macht Gott das eben auch. So, er gibt uns diese Hilfe, diesen Tröster, den Heiligen Geist, nochmal redundant zu seinem Wort, was er uns gegeben hat, auch dass wir sein Wort halt besser verstehen können. Und das ist einfach so wunderbar, wie Gott so diese Perfektion gemacht hat, uns diese Redundanz von seinem Wort und seinem Geist gegeben hat, damit wir in unserer Unperfektion halt besser klarkommen. Er könnte ja auch sagen, steht doch hier, ist doch alles klar. Nein, er erinnert uns trotzdem noch einmal. So gnädig ist unser Gott, ne? So, anstatt zu sagen, oh, die Bibel, das ist so viel Text, das kann man so schwer alles mal lesen. Natürlich kann man das alles mal lesen, wenn man da ein bisschen systematisch rangeht. Sondern wir sollen Gott Danke sagen, dass er uns so viel gegeben hat von seinem Wort, dass wir so viel uns damit beschäftigen können, dass das so interessant ist. So, und jetzt komme ich nämlich nochmal zum Schiff, ne? Das hat auch einige Hilfsmittel, damit man so ein Schiff sicher fahren kann, ne? Beim Fahren hat ein Schiff so ein Radarsystem, ne? Das warnt vor Kollisionen, damit man auch bei schlechtem Wetter sieht, ob man vielleicht irgendwie auf ein Fels zufährt oder auf ein anderes Schiff. Es gibt ein Echolot, was die Tiefe überwacht, dass so ein Schiff nicht auf Grund läuft. Da muss man natürlich auch aufpassen. Ich komme gleich auch noch zu einer Bibelstelle, da geht es nämlich sogar um Schiffsunfälle. So, wenn so ein Schiff in einen Hafen fährt, so der Kapitän, kein Kapitän kann jeden Hafen der Welt genau kennen und dort genau wissen, wo er hinfahren muss, wo vielleicht Gefahren sind, wo er anlegen soll. So, das bekommt kein Mensch hin. Und deshalb ist das auch so gedacht, bevor so ein Schiff in einen Hafen fährt, kommt halt ein Lotse mit auf das Schiff und der gibt halt Anweisungen. Der kennt sich halt in dem Heimathafen von ihm aus und der berät dann den Kapitän, wie er dort fahren muss. Ich habe mal gelesen, Häfen haben durchaus auch eine Lotsenpflicht, damit kein Schiff jetzt irgendwie unerlaubt da anlegen oder irgendwo reinfahren darf, in irgendein Hoheitsgebiet. Aber es gibt dort Hilfe. So müssen wir eben auch glauben. Und wir haben vor der Tour, waren wir etwas früher in Hamburg, die Bahn hatte keine Verspätung, es gab noch ein bisschen Zeit und dann waren wir da im Hamburger Hafen und haben da mal so eine Hafenrundfahrt gemacht. Da kann man mit so kleinen Ausflugsbooten fahren und da fährt man dann ziemlich nah an die ganzen Kräne und anderen Schiffe ran und dann ist da so ein Kapitän drauf, der erzählt dann ziemlich viele Geschichten und erklärt dann aber auch eben ein bisschen so, wie alles so funktioniert. Und der hat so gesagt, hier seht ihr dieses große Containerschiff, das kann 20.000 Container auf einmal über die Weltmeere transportieren. Und durch diese großen Mengen sind halt die Transporte so billig, dadurch können wir alles von überall importieren, ohne dass das besonders teuer ist. Aber was so ein großes Containerschiff überhaupt nicht kann, ist vernünftig manövrieren. Die können eigentlich nur geradeaus fahren. Und wenn die jetzt in einen Hafen kommen und da anlegen sollen, dann schaffen die das gar nicht selber, sondern dann gibt es andere Schlepperboote, die halt dort durch den Hafen manövrieren, die sie halt irgendwie so hin und her drücken, dass die halt da angelegt werden. Ja, ist vielleicht unser Glauben genauso. Wir können Großes machen im Glauben, das hat Gott uns versprochen. Wir können über die ganze Welt gehen fürs Evangelium, aber wir können das nicht alles selber. Wir brauchen Hilfe, wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen Gottes Wort, wir brauchen Gebet, wir brauchen Unterstützung. Und so hat Gott uns auch diese verschiedenen Gaben gegeben, wodurch wir verschiedene Aufgaben haben. Diese Geistesgaben, das ist ja ein Thema für sich, da könnte man jetzt noch eine extra Predigt oder Lehre drauf machen. Aber ich möchte nochmal so sagen, zu diesem großen Schiff, keiner kann auf einem großen Schiff alles machen, was für den Betrieb nötig ist. Jetzt hat man vielleicht auf so einem Kreuzfahrtschiff einen Kapitän, Wachoffiziere, die das Schiff auch noch steuern können. Man hat Maschinisten, man hat auch welche, die kochen, man hat andere, die machen da sauber und so weiter. Also viele andere sind vielleicht Feuerwehr, andere halten die andere Technik in Schuss und so weiter. Aber jeder hat so seine Aufgabe und wenn jeder seine Aufgabe gut erfüllt, dann funktioniert das alles. So. Und so ist eben die Gemeinde von Gott, wo jeder irgendwie seine Aufgabe bekommt. Und wir müssen viele Bereiche abdecken. So, das kann keiner alles so alleine machen. Und jetzt habe ich so viel über Schiffe gesprochen. Da gebe ich auch mal eine Bibelstelle zu. 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 18 bis 20. 1. Timotheus 1, Vers 18 bis 20. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus. Das hat Paulus geschrieben. Nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, dass du in ihnen den guten Kampf kämpfst, den Glauben und ein gutes Gewissen hast, das einige vernachlässigt und deswegen im Glauben Schiffbruch erlitten haben. Unter ihnen sind Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie gezüchtigt werden, um nicht mehr zu lästern. So, das gibt halt auch die Möglichkeit im Glauben einen Schiffbruch zu erleiden. Und das kann auch als Gemeinde passieren, wenn es keine Koordination gibt, wenn alles durcheinander läuft und wir als Gemeinde eben nicht dieses Ziel erreichen, was Gott für uns vorgesehen hat. Und wir auch auf seine Hilfen nicht hören, wenn wir meinen, in den Hafen ohne Lotsen fahren zu können, ohne zu wissen, wie wir manövrieren müssen, ohne das Schiff richtig bedienen zu können. So, und da geht es hier darum, dass man dann auch Schiffbruch erleiden kann. Also ist sogar eine Stelle aus der Bibel, was ich heute so verglichen habe. Wir wollen halt Gott so dienen, dass wir ans Ziel kommen, und es müssen so viele andere noch mitkommen. Es muss so viel anderen noch das Evangelium gepredigt werden. Und da haben wir noch eine große Aufgabe. So, die meisten hier in Leipzig, die meisten in Berlin, die meisten in Deutschland, die kennen Jesus nicht. So, Hannah sagt das manchmal so, irgendwie eine Person, die irgendwie was Schlechtes macht, die kennt Jesus nicht. Die Kinder sind da so naiv. Wir müssen genauso naiv sein, denn Jesus hat ja gesagt, wir sollen werden wie die Kinder, damit wir ins Himmelreich kommen können. So, ihr bekommt bald ein Kind. Ist erstmal so ganz hilflos, und dann sind die, wenn die klein sind, so ganz naiv. So, haben noch keine Angst und so. Sind so, ja, glauben erstmal alles, was man ihnen erzählt. So, und ja, wir kommen nochmal zurück zum Text hier im Markus-Evangelium. Das war jetzt nochmal, muss ich nochmal hoch, Markus 12, 28 bis 34. Ich schlage es auch nochmal auf. Markus 12. Und dann komme ich mal zu Vers 29, denn über den predige ich jetzt aber eigentlich von 29 und 30. Darüber predige ich. Wir haben eben 28 bis 34 gelesen für den Zusammenhang, dass wir auch mal gelesen haben, worum es da geht. Und wir kommen jetzt nochmal zu Vers 29. Jesus antwortete ihm: Das erste von allen Geboten ist: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und wir sagen auch, wir glauben an den Gott von Israel. Und wir halten zu Israel. Wir beten für Segen in Israel. Israel soll gesegnet sein. Wir beten für Frieden im Nahen Osten. Wir beten für ein florierendes Israel, für Frieden in Jerusalem. In Jesu Namen. Also wir glauben an den Gott von Israel. Und das sagt uns auch nochmal Johannes 4, Vers 22. Johannes 4, Vers 22. Da steht das auch nochmal so. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten. Denn das Heil kommt von den Juden. Und das möchte ich auch als Deutscher gerne sagen. Wir haben sie so viel verfolgt. Aber das Heil kommt von den Juden. Jesus ist der König der Juden. Und wir sollen gut zu den Juden, gut zu Israel sein. Es ist ganz wichtig, dass Gott uns Segen gibt. Gesegnet ist, wer Israel segnet. Verflucht ist, wer Israel flucht. Das hat Gott schon damals zu Abraham gesagt. Und dann später zu Jakob, der dann Israel geheißen hat. Und wir beten für Segen für Israel, weil es um den Gott von Israel geht. Eben haben wir so Lobpreis auch in Hebräisch gesungen, und das hat so eine geistige Macht. Ich habe auch einmal gehört von jemandem, der auch so für Befreiung betet, und er sagt, wenn ich das mache, im Hintergrund muss dann so hebräische Musik laufen. Das hat so eine unheimliche geistige Macht dann in dem Raum. Ich habe das eben auch so gespürt, wie so eine Macht davon ausgeht. Also, es ist der Gott von Israel und kein anderer Gott. Nicht ein Gott von irgendeiner anderen Nation, denn alle Götter der Nationen sind falsche Götter. Es sind alles Götzen. Wir glauben an den Gott von Israel, und das Heil kommt von den Juden. Und dann steht hier in Vers 30, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das ist das erste Gebot. Und ich gehe mal auf die vier Begriffe ein bisschen ein. Da geht es einmal um das Herz. So, mit dem Herz verbinden wir so auch Herzlichkeit, Liebe. So, das ist so eine Sache beim Herz. Aber es ist auch der Lebensantrieb, also das Herz als Organ eben auch, das ist der Lebensantrieb. Es pumpt das Blut durch den Körper. Dazu lesen wir mal 3. Mose 17, Vers 11. 3. Mose 17, Vers 11. Denn des Leibes Leben ist im Blut, und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um für eure Seelen Sühnung zu schaffen. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut, weil das Leben in ihm ist. Und das Herz, das pumpt halt das Blut durch den Körper. Also hat es auch mit Leben zu tun, also der Antrieb des Lebens. Neben dieser Funktion der Liebe, die auch irgendwie aus dem Herzen so kommt. Ja, der zweite Begriff, der ist hier die Seele. Und die Seele, die sehnt sich nach Gott. Die Seele hat immer eine Sehnsucht nach Gott, nach Erlösung, nach Ewigkeit. Und der dritte Begriff, das ist hier das Gemüt. Ich habe mal ein bisschen so andere Bibelübersetzungen geschaut und in der King James Version, da steht Mind, also so Verstand. Also Gemüt, Verstand, und ich habe da mal geguckt, es kommt aus dem griechischen Wort dianoia, und das heißt sowas wie tiefe Gedanken, Verstand und Vorstellung. So, das ist der dritte Begriff. Und der vierte Begriff, Kraft, ne, oder auch Energie, Leistung, das bezieht sich so auf den, einmal ins Geistige, ne, da gibt es so geistige Kräfte, aber eben auch auf das Physische, ne, auf den Körper. Auch mit unserem Körper sollen wir Gott loben. So sollen wir auch für Gott da sein. Und jetzt nochmal einmal zusammengefasst, ne, so, es geht um Körper, das wäre so diese Kraft. Es geht um den Geist, das ist so das Gemüt. Die Seele steht direkt, und Körper, Geist und Seele, daraus bestehen wir, ne? Wir haben so wie Gott Dreieinigkeit ist, haben wir auch so eine Dreieinigkeit, und zu uns gehören Körper, Geist und Seele. Und dann als viertes gehört dazu diese herzliche Liebe, wenn man das jetzt mal so betrachtet, ne? Körper, Geist und Seele, das heißt, wir loben den Herrn vollständig, wir lieben ihn vollständig mit einer herzlichen Liebe. Körper, Geist und Seele machen uns vollständig, und wir wollen Gott vollständig dienen. Und mir fiel noch so dazu ein, wir haben in Deutschland so eine Volkskrankheit, die nennt sich Depression, und die bekommt man, wenn Körper, Geist und Seele nicht im Gleichgewicht sind. Das führt zu Depressionen, ne, was verschiedene Ursachen auch haben kann, wenn da irgendwas aus dem Gleichgewicht geraten ist, wo halt bei körperlichen Beschwerden halt die Ärzte durchaus helfen können, aber wenn das Ganze nicht zusammenpasst, wir brauchen auch eben Gott dazu, ne, dass Körper, Seele und Geist in einem Gleichgewicht sind und es uns gut geht und wir nicht in Depressionen kommen. Ja, das nochmal so auf eben die Art, wie wir Gott lieben sollen. Und wir sollen auch immer für Gott bereit sein, sei es zur Zeit oder zur Unzeit. Das steht im 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 2. 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 2. Predige das Wort, tritt dafür ein, sei es zu gelegener Zeit oder zur Unzeit. Strafe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Ja, auch eine Sache, die wichtig ist, ne, dass wir, also zur Zeit und zur Unzeit, das kam mir noch so ins Gedächtnis bei der Predigtvorbereitung. So, es gibt Zeiten, wo wir wirklich uns gezielt für Gott treffen, wie jetzt so eine Gottesdienstzeit oder wenn man sich eine Gebetszeit vorgenommen hat oder vielleicht morgens beim Frühstück die Bibel liest. Oder auch zur Unzeit, wenn Gott das einfach gibt, ne, dass man jetzt mal ins Gespräch über Jesus kommt oder irgendwie so spontan ins Gebet geht oder irgendetwas Gutes tut, was ja auch die Liebe zu anderen Menschen ist, dieses zweite genauso wichtige Gebot. Und da sollen wir eben auch darauf achten, dass wir immer zu Gott gehören und nicht nur zu bestimmten Zeiten, finde ich da auch nochmal sehr wichtig. Ja, ich möchte euch auch ermutigen jetzt am Ende, ne? Wir ermahnen immer auch viel, wir versuchen viel zu lehren, hat Gott jetzt besonders Cindy auch so diese Gabe gegeben zu lehren, und wir wollen ermahnen, denn unser Land ist in einem geistig schlimmen Zustand, und ich möchte einfach Ermutigung auch so nochmal aussprechen, jetzt auch am Ende von der Predigt, vielmehr auch so jetzt öfters eines sehr, sehr wichtig, ihr sollt ermutigt sein. Wir wollen euch auch niemals ärgern oder so, ne, hier, das ist ja auch hier in 2. Timotheus 4, Vers 2 auch ein bisschen schwierig, ne, so Strafe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Ist schon auch irgendwie hart, Gottes Wort ist hart, aber seid ermutigt. Wir werden alle so im Glauben wachsen, wir werden so vorangehen. Wir werden in dieser schwierigen Zeit, wenn man dort weiterliest, Vers 3, da geht es um eine Zeit, die sehr schwierig ist. Und wir leben hier in Deutschland vor allem in schwierigen Zeiten. Alles kommt durcheinander in unserem Land. So, wir spüren das so, weil wir Gott so verlassen haben. Aber Gott möchte nicht, dass es so bleibt. Er hat immer noch Gnade mit unserem Land. Und er richtet uns auch als Gemeinde auf, voranzugehen und für Gott einzustehen. Und deshalb sollt ihr ermutigt sein, denn Jesus hat alles für uns gegeben. Wir sollen auch so ihm ähnlich werden, das ist das Ziel. Wir wissen, wir können ihm nicht gleich sein. Wir kommen auch nur durch seine Tod am Kreuz in die Heiligkeit überhaupt wieder rein. Wir können das alles nicht selber, aber wir sollen nochmal so denken, Gott hilft uns durch sein Wort, mit seinem Geist, wie auf so einem Schiff oder auf einem Flugzeug, wo es ein Navigationssystem gibt, wo es Hilfsmittel gibt, wo Gott sich drum kümmert, wo dann, wenn es in einen komplexen Hafen geht, wo dann ein Lotse da mit aufs Schiff kommt, der den Weg zeigt. Ja, wir sind nicht alleine mit Gott. Er leitet uns auf all unseren Wegen, und dafür seid ermutigt. Schaut nach vorne, nicht nach hinten. Vergangenes ist vergangen. Und jetzt beginnt bald der Frühling. Auch so eine Zeit, wo ja, man wieder mehr rausgeht, man wieder mehr trifft, vielleicht auch mehr Aktivitäten wieder sind. Dass wir diese Zeit gut für Jesus nutzen können. Und dafür möchte ich zum Abschluss einmal beten und auch Gott nochmal Danke sagen. Danke für das Kreuz, Jesus. Danke, dass du für unsere Sünde gestorben bist. Danke, dass du Gnade hast mit Leipzig, dass du Gnade hast mit Berlin, dass du Gnade hast mit Deutschland. Wir beten noch einmal, leite du uns und bring du uns in deine Perfektion, in die wir selber nicht reinkommen können. Aber du gibst uns dafür geistige Gaben und stärke uns als Gemeinde. Lass uns voranschauen, lass uns alle ermutigt sein, voranzugehen. Lass uns einen Hunger nach Gebet haben. Gott, komm, offenbar du dich uns, tu du hier Wunder. Leite du uns, berühre du uns und lass du uns als deine kleine Gemeinde wachsen und vorangehen. In Jesu Namen. Amen.